Ja, moin Leute, hier ist wieder euer Top-YouTube-Qualitäts-Content-Creator, Profi-YouTuber mit Herz, das bin ich, Herr Malzahn.
Malzahn.
Willkommen beim Format Die Kommune der Freiheit. Folge 23, Die Standpauke. Ein amüsant-sarkastisch-ironisches Hörspielerlebnis von Herrn Malzahn und ChatGPT. Danke, ChatGPT-4. Schließt die Augen und taucht ein in eine absurde Kommunenwelt voller Geheimnisse und Abenteuer. Bereitet euch vor, denn die Spannung steigt und wenn die Ohren gespitzt sind, kann die Reise beginnen. Die nachfolgende Geschichte ist rein fiktiv und jegliche Ähnlichkeit mit realen Personen, lebendig oder verstorben, sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Astrid hatte bereits die Türklinke ergriffen, als Rainers Stimme sie aufhielt.
Ja, es ist gut, dass du gehst, rief er ihr hinterher.
Seine Stimme überschlug sich fast.
Du gehörst hier einfach nicht hin. Du verstehst nicht, worum es geht. Du verstehst nicht meine Dinge. Hier, Vision.
Astrid verharrte, die Hand noch immer auf der Klinke. Langsam drehte sie den Kopf zu ihm, ihr Blick lauernd, durchdringend.
»Hast du mit diesen Worten auch damals deine Mutter vor die Tür gesetzt?«
Ein Ruck ging durch Rainers Körper. Sein Atem stockte, seine Finger verkrampften sich um die Armlehnen seines Stuhls.
»Was? Was?« stammelte er. »Ich? Wieso? Wen? Wie kommst du da auf? Was?«
Er spürte, wie ihm plötzlich heiß wurde. Ein nervöses Kribbeln lief seinen Nacken hinab. Woher wusste sie das? Kannte sie ihn doch? Hatte sie seinen Namen etwa gegoogelt? Die Vorstellung jagte ihm eine Gänsehaut über die Arme. Sein Blick huschte unruhig durch den Raum, als könne er eine Erklärung irgendwo zwischen den leeren Energy-Dosen und den zerknüllten Taschentüchern finden. Astrid drehte sich nun ganz zu ihm um. Ihre Miene hatte sich verändert. Sie war ruhig, gelassen, fast triumphierend. Sie wusste, dass sie einen Treffer gelandet hatte.
»Damals«, begann sie sanft, während sie langsam auf ihn zuging, »als du deine Mutter aus dem Haus gejagt hast, waren da deine Worte ebenso flegelhaft?«
Rainers Augen weiteten sich, ein Schauer durchzuckte ihn.
»Ich? Nein!«
Seine Stimme überschlug sich.
»Ich habe niemanden verjagt! Und überhaupt, was meine Mutter angeht, diese dumme Schl...«
»Stopp!«
Astrid hob die Hand und schnitt ihm das Wort ab. Ihre Stimme war ruhig, doch ihr Blick duldete keine Widerrede. Für einen Moment schien die Luft schwer zu werden, als würde der Raum selbst die Stille aufsaugen. Dann sprach Astrid weiter. Und diesmal mit einer tiefen, eindringlichen Ruhe, als würde sie nicht nur zu Rainer sprechen, sondern zu etwas in ihm, das sich lange vergraben hatte.
»Rüdiger!«
Sie ließ sich Zeit mit seinem Namen, als koste sie jeden Buchstaben aus.
»Du versteckst dich hinter Drohgebärden und lauten Worten. Du polterst und pöbelst, weil du Angst hast, jemand könnte hinter die Fassade blicken. Du sitzt hier in diesem Chaos aus Dosen und Kabeln, in diesem Tempel der Überwachung und redest dir ein, du hättest die Kontrolle, aber in Wahrheit verkriechst du dich nur.«
Rainer riss den Mund auf, um zu protestieren, doch Astrid hob nur eine Braue.
»Und weißt du warum?«
Ihre Stimme war weich, fast mitleidig.
»Weil der kleine Rüdmann noch nie die Welt gesehen hat, weil er ein verkümmertes Kind geblieben ist.«
»Gar nicht wahr!«
Rainers Stimme klang schrill, als hätte jemand einen zu engen Luftballon zum Platzen gebracht.
»Nichts davon stimmt!«
Astrid lächelte sanft.
»Ach nein, du verdrehst gern die Realität, nicht wahr?«
»Alter, was ist los mit dir?«
»Der Stein des Flunkerns«,
Astrid seufzte theatralisch und legte eine Hand auf ihr Herz.
Du hast ihn tief in dein Inneres eingelassen.
Rainer blinzelte hektisch, seine Stirn glänzte vor Schweiß.
Wieso? Ich?
Astrid trat einen Schritt näher, beugte sich leicht zu ihm hinunter, als wolle sie ihm ein Geheimnis zuflüstern.
Weißt du, was du bist, Rüdiger?
Ihre Stimme war kaum mehr als ein gehauchtes Echo in seinem dunklen Zimmer.
Du bist ein Geschichtenerzähler, aber kein besonders origineller.
Sie richtete sich wieder auf, verschränkte die Arme vor der Brust und sprach mit feierlicher Stimme weiter.
Es gab einmal einen stummen Mann, und er war der schlechteste Geschichtenerzähler der Welt, weil seine Geschichten nie erzählt wurden. Sie blieben in seinem Kopf, formten sich nie zu Worten. Niemand hörte sie. Doch dann kam einer, der seine Geschichten erzählte. Und das wäre ja gut gewesen, wenn...
Sie ließ eine dramatische Pause.
Wenn sie nicht alle erlogen gewesen wären.
Stille. Rainers Kehle war wie zugeschnürt, seine Gedanken rasten. Er verstand vieles nicht, aber er wusste, sie spielte mit ihm, sie hatte sich in seinem Kopf gebohrt und rührte in Dingen herum, die sie nichts angingen.
Astrid, ganz ehrlich,
seine Stimme war heiser,
du hast keine Ahnung, du weißt nicht, wer ich bin. Also, sag mir eine einzige Stelle, an der ich gelogen habe.
Astrid neigte leicht den Kopf.
Sagen oder zeigen?
Rainer starrte sie verwirrt an.
Was zur Hölle? Das ist doch total egal!
Ohne ein weiteres Wort wandte sich Astrid ab, trat zum Monitor, auf dem noch immer das Forum flimmerte. Ihre Finger huschten über das Touchpad, sie scrollte nach unten, suchte einen Moment und hielt dann inne. Mit einem triumphierenden Lächeln deutete sie auf eine bestimmte Stelle.
»Hier!«
Ihre Stimme war fast sanft.
»Lass es mich dir vorlesen!« »Kleidung ist nervig oder kann nervig sein. Ich trage schon seit Jahren so wenig Kleidung wie möglich, nur barfuß, wenn möglich, und trage nie Unterwäsche. Aber wenn ich im Büro Besuch bekomme von Investoren oder anderen, und da ich viel ausländischen Investoren zu tun habe, muss ich einfach entsprechend gekleidet sein.«
Sie hielt inne, drehte sich langsam zu Rainer und legte eine Hand auf ihr Herz, als hätte sie gerade eine Offenbarung empfangen.
»Rüdiger«,
ihre Stimme war sanft, fast mitleidig,
»abgesehen von den orthografischen und grammatikalischen Katastrophen, die du hier veranstaltet hast, das hier ist doch reinstes Quatsch-Nasenzeug. Oder willst du mir ernsthaft weismachen, dass du regelmäßig Besuch von ausländischen Investoren bekommst?«
Sie ließ ihren Blick über das Chaos in Rainers Zimmer schweifen, die halb ausgetrunkenen Energy-Dosen, die leeren Chips-Tüten. Ein Berg aus blauen Plastiksäcken lehnte in der Ecke, während das Sofa unter einer Schicht unbestimmten Krimskrams begraben lag.
»Das ist alles unbestimmter Krimskrams, okay?«
Astrid schnaubte belustigt.
»Ja klar, Rüdiger, ich sehe es förmlich vor mir. Ein hocherfolgreicher Manager aus Shanghai oder ein arabischer Scheich betritt ehrfürchtig dein Reich.«
Sie deutete mit einer ausschweifenden Geste auf das Chaos um sie herum.
»Er nimmt Platz, natürlich ganz stilecht, auf diesem Berg aus Müllsäcken. Oder nein, vielleicht gönnt er sich doch lieber den Platz auf dem Sofa, das aussieht, als wäre es zuletzt vor 5 Jahren von Menschenhand berührt worden.«
Sie ließ sich einen Moment Zeit, um Rainers zunehmendes Unwohlsein zu genießen, bevor sie mit leuchtenden Augen den finalen Stoß versetzte.
»Rüdiger, du hast in deinem ganzen Leben noch nie nur eine WhatsApp-Nachricht mit einem ausländischen Investor gewechselt. Gib es zu, wenigstens hier im kleinen, vertrauten Kreis.«
Rainer begann nervös herumzudrucksen. Seine Finger trommelten fahrig auf die Armlehne seines Gamingstuhls.
»Ich war, also, Klar, da habe ich vielleicht ein bisschen aufgetragen, aber...
Er zog die Schultern hoch.
Wir als Bayern, für uns sind ja eigentlich alle Ausländer. Hessen, Sachsen, Schwarze, Rote, Pinke, Gestreifte.
Astrid zog eine Augenbraue hoch.
Kommt jetzt noch etwas inhaltlich Substanzielles oder soll ich einfach weitermachen?
Rainer öffnete den Mund, schloss ihn wieder. Astrid zuckte mit den Schultern und drehte sich wieder zum Bildschirm.
Na gut, dann sehen wir mal weiter. Ah, hier, der nächste Eintrag von dir.
Sie las laut vor.
Ja, 180 Kilo, das ist schon dick, aber die Jahre im Beruf wenig Bewegung gehabt und dann noch die Scheidung.
Einen Moment lang herrschte Stille. Dann prustete Astrid so laut los, dass sie sich am Ärmel ihres Pullovers abstützen musste.
Rüdmann, ernsthaft? Welcher Beruf soll das gewesen sein? Herumsitzer, Forenvollschreiber, Profitroll?
Sie wischte sich eine Lachträne aus den Augenwinkeln.
Und welche Scheidung? Da gibt es also irgendwo in den Weiten dieser Welt eine Rüdfrau?
Sie stemmte die Hände in die Hüften und schüttelte langsam den Kopf.
Er öffnet sich in diesem Moment deine Zimmertür. Ein rosa Elefant mit einem Sombrero tanzt herein und legt einen perfekten Cha-Cha-Cha aufs Parkett. Als dass du jemals geschieden warst und Rüd Frau irgendwo Tantiemen für eure gemeinsame Ehe kassiert.
Das ist so bescheuert. Oh. Rainer saß wie versteinert da. Sein Mund stand offen, seine Wangen glühten. Astrid klopfte sich zufrieden die Hände ab und drehte sich mit einem siegreichen Lächeln zu ihm um.
Beweisführung abgeschlossen.
Sie verschränkte die Arme.
Hast du noch irgendetwas dazu zu sagen, Rüdi?
Rainer schnappte nach Luft.
Das muss unter uns, also...
Astrid seufzte, gespielt geduldig.
Ach, Rüdiger!
Sie beugte sich leicht zu ihm herunter, als wolle sie ihm ein tiefes Geheimnis anvertrauen.
Ich bin nicht hier, um dich bloßzustellen. Wenn das mein Ziel gewesen wäre, dann hätte ich die anderen längst dazugeholt.
Sie richtete sich wieder auf, ließ ihn noch einen Moment in der Anspannung zappeln.
Also, wirfst du mich immer noch aus der Kommune, mein liebes Oberhaupt?
Rainer knurrte leise und verschränkte die Arme trotzig vor der Brust.
Du kannst bleiben, aber wehe, du sagst den anderen was davon und komm ja nicht mehr in meinen Raum.
Astrid grinste triumphierend. Sie ging zur Tür, legte die Hand auf die Klinke, drehte sich aber noch einmal zu ihm um.
»Keine Sorge, Rüdmann. Dein Reich hier ist ohnehin wenig einladend, weder für mich noch für die anderen oder für ausländische Investoren.«
Mit einem letzten kichernden Blick verließ sie den Raum und zog die Tür sanft hinter sich zu. »Ach schön, gut.« Das Licht der Berliner Morgensonne spiegelte sich in den glänzenden Glastischen des Konferenzraumes. Auf einem riesigen Bildschirm an der Wand lief die Wiederholung der Szene, die Felix Schlachthus und Beatrice Dreschknut gerade in wahre Begeisterung versetzt hatte. Die beiden saßen entspannt in ihren schwarzen Ledersesseln, in den Händen dampfender Kaffee. Doch es war nicht der Kaffee, der sie wach hielt, es war Astrid. Felix lehnte sich zurück, wischte sich eine Lachträne aus dem Auge und schüttelte den Kopf.
Oh, unfassbar. Sie führt Rainer vor wie einen pubertierenden Schuljung. Ich könnte das den ganzen Tag anschauen.
Beatrice legte eine Hand auf ihre Brust und atmete tief durch, um sich zu beruhigen.
Köstlich, einfach köstlich, wie sie ihm jedes einzelne seiner Märchen um die Ohren haut. Ausländische Investoren, eine Scheidung. Rainer kann ja nicht mal eine Pizza erfolgreich bestellen, geschweige denn einen Finanzdeal abschließen.
beide lachten wieder. Die Szene lief erneut über den Bildschirm. Rainer, alias Rüdmann, der in seinem Sessel schwitzte, stammelte und versuchte, sich aus Astrids Griff zu winden, geistig wie körperlich. Felix nahm einen Schluck Kaffee und wurde wieder geschäftsmäßig.
Die Frage ist nur, können wir das so ausstrahlen? Ich meine, es passiert in seinem Raum. Wenn wir zu viel zeigen und dieser wandelnde Rageburger auch nur ansatzweise sein Hirn anwirft, dann könnte ihm auffallen, dass sein Zimmer ebenfalls überwacht wird.
Beatrice winkte ab. Du denkst wieder zu kompliziert. Klar, grundsätzlich berechtigte Sorge. Aber mal ehrlich, traust du ihm wirklich zu, dass er das kombiniert, dass er die Zeichen liest? Meinst du, bei dieser Rechenaufgabe kommt am Ende wirklich 2 raus?
Felix hielt einen Moment inne. Dann brachen beide erneut in schallendes Gelächter aus. Gerade als sich Beatrice eine Träne aus den Augenwinkeln tupfte, öffnete sich die Tür. Nikolas Böckham trat ein, den gewohnten kritischen Blick aufgesetzt, einen Aktenordner in der Hand.
Felix drehte sich mit einem Grinsen zu ihm.
Nikolas, du hast echt was verpasst. Astrid hat laut vorgelesen, dass Rainer eine Scheidung hinter sich habe und dass er jahrelang mit ausländischen Investoren zu tun hatte.
Nikolas blieb abrupt stehen, riss die Augen auf.
Nein, nein, Leute, ihr wollt mir nicht ernsthaft erzählen, dass der Typ das in ein öffentliches Forum geschrieben hat.
Beatrice nickte heftig.
Oh doch, wirklich, nur mit einem Unterschied. Es war natürlich nicht Rainer, sondern Rüdmann.
Die drei brachen wieder in Gelächter aus. Nikolas setzte sich an den Tisch und räusperte sich.
Nun, bei aller Heiterkeit, ich habe erstaunlich wenig über diese Astrid in Erfahrung bringen können.
Das Lachen verstummte. Felix und Beatrice wechselten einen Blick. Die Atmosphäre wurde sofort professioneller.
Felix verschränkte die Arme. Was heißt das?
Nikolas schüttelte den Kopf.
Heißt, keine Ahnung, woher sie kommt, keine Infos über ihren Werdegang, kein Social-Media-Profil, kein Führungszeugnis, keine ehemaligen Arbeitgeber, nichts.
Beatrice runzelte die Stirn.
Und was ist mit der Gesichtserkennung? Hast du da unsere Kontakte zur Polizei genutzt? Ist ihr Gesicht über die üblichen Programme über sämtliche Server gelaufen?
Nikolas nickte.
Ist es, mehrfach, aber da kam nichts bei raus.
Felix schob seinen Stuhl leicht nach hinten, legte die Finger an sein Kinn.
Und das bedeutet?
Nikolas seufzte.
Tja, schwer zu sagen. Entweder ist sie ein Geist oder sie hat ihr ganzes Leben im Wald verbracht. Oder...
Er zuckte mit den Schultern. Beatrice lehnte sich zurück.
Das ist beunruhigend. Wir wissen also nichts über sie, keine Hintergrundinformationen. Das könnte problematisch werden.
Dann zuckte sie mit den Schultern und grinste.
Auf der anderen Seite, sie ist unfassbar unterhaltsam. Ich meine, wie sie Rüdmann auseinandernimmt, das ist doch pures Comedy-Gold. Ehrlich, so sollten alle Menschen mit ihm umgehen.
Felix lachte trocken.
Ha, vielleicht gründen wir eine Initiative. Rettet die Welt! Macht euch über Rüdmann lustig!
Beatrice klatschte in die Hände.
Oh, das wäre großartig! Eine neue Rubrik, Rüdmanns Realitätscrash!
Felix lachte kurz, dann wurde er wieder ernst.
Aber wie gehen wir jetzt weiter vor? Was soll ich den Cuttern sagen? Nikolas, deine Einschätzung?
Nikolas lehnte sich vor.
Lasst sie drin! Volle Konzentration auf Astrid! Wenn sie in der Öffentlichkeit durchstartet, erfahren wir vielleicht über Zuschauerhinweise mehr über sie. Und ehrlich, diese Frau gehört ins Rampenlicht.
Felix nickte und drehte sich zu Beatrice.
Deine Meinung?
Beatrice zog nachdenklich an ihrer Unterlippe. Keine Augenbraue, sondern die Unterlippe.
Ich bin dabei. Diese Szenen sind pures Gold. Und wenn die Zuschauer darauf anspringen, dann könnten wir mit den Werbepartnern ganz neue Verhandlungen führen.
Felix schnalzte mit der Zunge.
Apropos Thema Quoten. Ich wollte euch ja noch ein Update geben.
Beatrice hob eine Augenbraue.
Richtig. Du warst doch gestern noch bei den Aktionären. Also, lass hören.
Felix lehnte sich entspannt in seinem Stuhl zurück, ein zufriedenes Grinsen auf den Lippen. Mit beiden Händen ließ er seine Fingerknöchel knacken. Ein Zeichen dafür, dass er gleich einen Knaller verkünden würde.
Haltet euch fest.
Er ließ einen Moment der Spannung vergehen, bevor er weitersprach.
Die Kommune der Freiheit hat in den ersten Folgen bereits Rekorde gebrochen. Wir sprechen hier nicht von guten Quoten, wir sprechen von historischen Quoten. Primetime, Wetten, das Niveau. Aber nicht das von Markus Lanz, nein. Wir sind in der Liga von Thomas Gottschalk. Über 17 Millionen Menschen schauen uns zu. Und das Beste?
Er zeigte mit der Hand in die Luft, als hätte er die Krone des Erfolgs in der Hand.
Unsere Clips gehen viral. Jede Szene, jeder Spruch von Astrid wird in den sozialen Medien gefeiert. Wir dominieren TikTok, YouTube, sogar auf LinkedIn.
Okay, diskutieren Sie über uns.
Aber Astrid war dann noch gar nicht ausgestrahlt. Egal. Beatrice und Nicolas tauschten hochzufriedene Blicke. Sie hatten es geschafft. Felix drehte sich zum Bildschirm, auf dem wieder Astrid zu sehen war, wie sie Rainer genüsslich mit seinen eigenen Forenbeiträgen konfrontierte.
Und das ist erst der Anfang, fuhr Felix fort. Sie wird das Ganze noch weiter steigern, 20, vielleicht sogar 25% Marktanteil. Die Leute reißen uns die Aktien aus der Hand. Wir können Höchstpreise verlangen. Ich habe euch eine goldene Zeit versprochen und hier ist sie.
Beatrice schüttelte schmunzelnd den Kopf.
Na, wenn das so ist, wird es wohl langsam mal Zeit für eine kleine Gehaltsanpassung, oder?
Felix hob grinsend die Hände.
Selbstverständlich. Dieses Projekt ist unser Baby. Und wer hat es großgezogen? Wir drei. Uns verdanken wir das alles.
Nicolas lehnte sich nach vorne, seine Augen funkelten amüsiert.
Und das Beste daran, Rainer sitzt in seiner Kommune und hat von all dem nicht die leiseste Ahnung. Er lebt in seiner eigenen kleinen Realität und glaubt immer noch, er hätte die Kontrolle.
Ein Moment lang war Stille. Dann brach lautes Gelächter aus. Felix wischte sich eine Lachträne aus dem Auge.
Okay, genug gefeiert. Bevor sich jeder wieder an die Arbeit macht. Nicolas, du als Regisseur, was steht diese Woche an?
Nicolas nahm einen Schluck aus seinem Wasserglas und klappte einen Notizblock auf.
Oh, da kommt einiges. Wir werden den Merchandise-Launch vorziehen. Schon am Montag geht es los. Die Produktion läuft auf Hochtouren.
Beatrice hob überrascht eine Augenbraue.
Perfekt. Dann kann ich mir endlich so eine kleine Stoffreiner-Figur holen. Den kann ich dann immer ganz leicht drücken, wenn der echte Rainer mal wieder irgendwelchen Unsinn macht.
Nicolas lachte.
Genau die richtige Einstellung. Aber das ist nicht alles. Wir haben außerdem das Interview mit Bürgermeister Eckenspatz fertig geschnitten. Ihr wisst schon, aus Rainers altem Wohnort.
Felix nickte anerkennend.
Sehr gut. Ich erinnere mich. Perfekte Dramaturgie. Lass das noch vor Astrids nächsten Szenen laufen und dann...
Er schaute triumphierend in die Runde und breitete theatralisch die Arme aus.
Dann gehen die Quoten in astronomische Höhen.
Beatrice, Nicolas und Felix griffen zu ihren Sektgläsern, die haben alle Gläser da stehen, die auf einem silbernen Tablett bereitstanden. Alle hoben ihr Glas und riefen feierlich im Chor: Auf Astro Astrid! Während Felix, Beatrice und Nicolas in der Wednesday Company mit Sekt auf den Erfolg anstießen, herrscht in der Kommune eine ganz andere Atmosphäre. Gesine und Jürgen saßen in der etwas chaotischen Küche, der Duft von Kamillentee und einer halbvollen Schüssel Haferbrei lag noch in der Luft. Gesine trommelte mit den Fingern auf den runden Holztisch und blickte zur Tür.
Sie musste doch nur auf die Toilette, das dauert jetzt schon eine ganze Weile, bemerkte sie nachdenklich.
Jürgen, der sich gerade eine unbestimmte Kräutermischung aus einem Glas in seinen Tee schüttete, nickte langsam.
Wenn ihr was dazwischen gekommen ist?
Gesine verzog das Gesicht.
Was sollte das sein?
Jürgen zuckte mit den Schultern, als hätte er die Antwort auf alles parat.
Das Leben.
Gesine lachte kurz, schüttelte dann den Kopf.
Oder sie hat den Raum nicht gefunden.
Jürgen winkte ab.
Niemals. Sie hat eine innere Führung, die sie leitet. Und ihre Wünschelrute.
Gesine seufzte.
Ich weiß nicht. Ich bin noch nicht restlos überzeugt von ihr.
Jürgen legte bedächtig die Hände auf den Tisch und sah sie mit sanftem Blick an.
Würde es deine Seele erleichtern, wenn ich jetzt nach ihr schaue?
Gesine nickte langsam.
Ja, und ich werde...
Sie dachte kurz nach.
Ich denke, ich gehe ein bisschen in den Garten. Ich muss jetzt raus. Meine Ohren wackeln noch von Astrids Erläuterungen.
Jürgen nickte verständnisvoll.
Ich fühle dich, Gesine. Aber Astrid ist ein neuer Mensch, sozusagen. Wie ein Atlanta. Sie ist körperlich bei uns, aber spirituell,
er hob bedeutungsvoll die Hände,
in ganz anderen Sphären.
Beide erhoben sich. Gesine nahm sich noch einen Schluck Tee und verließ dann das Haus in den Garten. Jürgen begab sich auf die Suche nach Astrid. Logischerweise führte ihn sein erster Weg ins Badezimmer. Schließlich gab es nur dort Toiletten. Doch der Raum war leer. Keine Astrid, kein Lebenszeichen. Er runzelte die Stirn.
Vielleicht doch woanders,
murmelte er. Zielsicher öffnete er die Tür zum Schlafsaal. Kaum hatte er den Raum betreten, wurde er von einem eigentümlichen Geruch empfangen. Eine Mischung aus Räucherstäbchen, warmem Holz und etwas, das er nicht so recht einordnen konnte. Sein Blick fiel auf Lea und Jochen. Sie standen nackt, Rücken an Rücken in der Mitte des Raumes, die Augen geschlossen, ihre Hände fest ineinander verschlungen. Ihre Gesichter wirkten seltsam friedlich, aber auch angespannt. Jürgen blinzelte zweimal. Dann räusperte er sich leise, um auf sich aufmerksam zu machen. Jochen spürte sofort die plötzliche Störung der Szenerie. Ein innerlicher Alarm schrillte in seinem Kopf, doch gleichzeitig fühlte er sich noch immer in einer seltsamen Geborgenheit mit Lea verbunden. Ein unangenehmes Prickeln kroch seine Wirbelsäule hoch. Er öffnete die Augen und sah Jürgen, der ihn mit neugieriger Miene musterte.
Jürgen, also...
Jochen suchte hektisch nach Worten. Auch Lea wurde sich nun der unangenehmen Situation bewusst. Sie blinzelte verwirrt, dann lächelte sie unsicher.
Jürgen, wie schön, also schön unerwartet,
stammelte sie.
Wir...
Jürgen kam langsam näher, nickend, sein gewohnt mildes Lächeln auf den Lippen. Gewohnt mild. Die Verlegenheit, die in der Luft lag, war für ihn förmlich spürbar.
Was ist hier los?
Seine Stimme klang neugierig und belustigt zugleich. Jochen räusperte sich, aber es fiel ihm nicht die geringste plausible Erklärung ein. Die gibt's auch nicht. Jürgen ließ seinen Blick über die beiden gleiten, dann durch den Raum. Nach einem Moment der Stille fragte er schließlich mit ernsthafter Neugier:
Leute, mal Hand aufs Herz. Was geht hier vor sich? Ist das irgendein Ritual?
Sein Gesicht hellte sich auf, als ihm plötzlich eine Erkenntnis traf.
Kann ich vielleicht mitmachen?
Jochen und Lea sahen sich an. Was zur Hölle sollten sie jetzt sagen? Jochen und Lea lösten sich langsam voneinander, ihre Körper noch warm von der Nähe des anderen, aber ihre Gedanken rasten. Sie mussten diese Situation irgendwie erklären. Irgendwie. Jochen stammelte los.
Wir haben gerade,
Lea setzte hastig ein. Ja, genau. Es ist so. Jochen versuchte sich weiter aus dem Schlamassel zu winden.
Wir machen ein Übungsritual für Körperbalance und spirituelle Harmonie.
Lea nickte hektisch, als hätte sie endlich die perfekte Antwort gefunden. Ja, genau das. Wir praktizieren spirituelle Übungen für die innere Ausgeglichenheit.
Jürgen hörte geduldig zu, seine Augen funkelten vor Begeisterung. Er registrierte die wirren Worte der beiden kaum. Für ihn zählten nur die Schwingungen im Raum. Und die waren eindeutig besonders. Sein Lächeln wurde noch breiter. Er streckte die Daumen nach oben und sagte anerkennend,
Das klingt super, ihr zwei. Aber für mich klingt es auch eher nach einem Ritual für zwei. Und da macht ihr erstmal schön weiter, okay? Soll ich euch irgendwie noch was bringen? Braucht ihr was?
Jochen winkte hastig ab. Lea fiel ihm ins Wort. Die Tür! Du könntest die Tür dann wieder schließen.
Jochen nickte hektisch.
Wenn du rausgehst.
Lea ergänzte schnell.
Von außen.
Jürgen grinste breit, zwinkerte übertrieben auffällig und hob wieder den Daumen.
Oh, verstehe, ihr zwei. Zwinker.
Mit einem zufriedenen Lächeln verließ er den Raum und zog die Tür hinter sich zu. Kaum war die Tür ins Schloss gefallen, sahen sich Jochen und Lea an. Eine Sekunde lang herrschte absolute Stille. Dann brachen sie gleichzeitig in schallendes Gelächter aus. Sie hielten sich die Bäuche, schnappten nach Luft und prusteten immer wieder los. Es war einfach zu absurd gewesen. Ihr Gestammel, Jürgens Reaktion, seine völlige Begeisterung für ihre improvisierte spirituelle Übung.
Oh Gott, das war das Dümmste, was ich je gesagt habe,
japste Jochen. Lea wischte sich eine Lachträne aus dem Augenwinkel.
Und ich hab's noch schlimmer gemacht.
Das Lachen ebbte langsam ab, doch als sich ihre Blicke erneut trafen, blieb eine besondere Stimmung im Raum zurück. Eine Stille, die nicht unangenehm war. Sie standen sich gegenüber, hielten sich immer noch an den Händen. Ihr Atem ging ruhiger, ihre Körper waren warm.
Wie schön.
Ihre Augen suchten sich, fanden sich. Es war, als würde die Zeit für einen Moment stillstehen. Jochen spürte, wie sich sein Herzschlag verlangsamte, wie er für einen kurzen Moment alles um sich herum vergaß. Auch Lea schien in diesem Moment nichts anderes zu sehen als ihn. Und dann, fast wie in Zeitlupe, bewegten sich ihre Gesichter aufeinander zu. Während sich im Schlafsaal ein intimer Moment abspielte, hatte sich Rainer in seinem Zimmer endlich wieder halbwegs beruhigt. Die Begegnung mit Astrid hatte ihn vollkommen aus der Fassung gebracht. Nie zuvor hatte ihn jemand so frontal entlarvt, so gnadenlos seine Widersprüche aufgedeckt. Noch immer spürte er das brennende Gefühl in der Magengrube, das ihm sagte, dass er gegen sie verloren hatte. Aber das war egal. Er hatte seine Gedanken verdrängt mit einer doppelten Portion Energy Drink. Der bittere, künstlich süße Geschmack lag noch auf seiner Zunge, als sein Blick zufällig auf die Überwachungsmonitore fiel. Jochen und Lea. Zuerst nahm er nur wahr, dass sie sich ansahen. Rücken an Rücken standen sie nicht mehr. Dann bemerkte er, dass sie sich an den Händen hielten. Seine Augen verengten sich. Und dann sah er es. Ihre Gesichter näherten sich einander. Langsam, viel zu langsam. Wie in einem dieser kitschigen Filme, die er verachtete. Ein heißer, pulsierender Stich durchfuhr seine Brust. Er sprang aus seinem Stuhl. Er sprang. Sein Gesicht verzog sich zu einer Maske der Wut. Seine Finger krallten sich in die Armlehnen,
Dann riss er die Tür auf. Mit schweren, stampfenden Schritten rannte er los, direkt in Richtung Schlafsaal. Seine Gedanken rasten.
Nein, nein, das wird nicht passieren.
Jochen hatte gegen die Regeln verstoßen. Er hatte gegen seine direkte Anweisung gehandelt. Er hatte sich genommen, was ihm nicht zustand. Und Lea? Sie wandte sich ihm, dem erhabenen Kommunenführer, ab. Für diesen Waschlappen. Das geht nicht. Das wird nicht passieren. Er stürmte durch die Flure. Seine Hände waren zu Fäusten geballt. In seinem Kopf gab es nur noch einen Gedanken. Er musste das stoppen. Sofort. Der Abstand zwischen ihren Gesichtern betrug nur noch wenige Zentimeter. Jochen spürte Leas warme Atemzüge auf seiner Haut. Ein letzter Wimpernschlag, eine Millisekunde, ein fast greifbarer Moment. Bam. Die Tür flog mit einem lauten Knall auf. Jochen und Lea zuckten erschrocken zusammen, als ein wutschnaubender Rainer in den Raum stürmte. Sein Gesicht war hochrot, seine Hände zu Fäusten geballt und seine Augen funkelten vor unterdrückter Raserei.
»Was zum Teufel geht hier vor sich?«
brüllte er und funkelte die beiden an, als hätte er sie auf frischer Tat bei einem Staatsverrat erwischt.
»Ich glaub, es geht los!« »Lea, du müsstest doch auf dem Feld arbeiten! Und Jochen! Jochen!«
Er spuckte förmlich seinen Namen aus, als würde er einen üblen Geschmack loswerden wollen.
»Was denkst du dir überhaupt? Denkst du überhaupt? Du hast geschlafen, nur geschlafen, immer nur geschlafen! Das ist eine absolute Frechheit! Du verstößt gegen alle Regeln! Das...«
Jochen hob die Hände, versuchte ihn zu beruhigen.
»Aber Rainer, ich kann das erklären.«
Doch Rainer ließ ihm keine Sekunde zu Wort kommen.
»Keine Ausreden!«
brüllte er, während er auf Jochen deutete.
»Ab ins Büro! Und zwar sofort!«
Jochen machte einen unsicheren Schritt nach vorne.
»Es ist nicht so, wie es aussieht. Wir...«
»Sei still, Jochen, sei einfach still!«
Seine Stimme vibrierte vor Wut. Lea biss sich auf die Lippen, ihre Hände zitterten leicht. Sie atmete tief ein und schüttelte dann langsam den Kopf. In ihrem Inneren brodelte eine Mischung aus Wut, Enttäuschung und Fassungslosigkeit. Wie Jochen hier vor Rainer stand, unterwürfig, kleinlaut, ohne Rückgrat, es machte sie wahnsinnig. Sie ballte die Fäuste, dann sah sie Rainer direkt an.
»Rainer, das geht nicht. Das ist unfair. Jochen und ich, wir... Jochen hat nichts Falsches gemacht.«
Doch Rainer ignorierte sie völlig. Mit einer abfälligen Handbewegung wies er sie zur Seite.
»Das geht dich nichts an, Lea. Du bleibst besser hier. Wir sprechen uns später.«
Lea spürte, wie die Ohnmacht in ihr wuchs. Ihr Körper bebte leicht vor aufgestauter Wut. Sie sah Jochen an, ihre Augen flehend.
»Jochen, du musst da nicht mitgehen. Du kannst hier bei mir bleiben.«
Jochen öffnete den Mund, schloss ihn wieder. Er sah zwischen Lea und Rainer hin und her. Rainer stand an der Tür, sein Blick glühte vor Zorn. Lea stand neben ihm, ihre Augen voller Emotionen. Er fühlte sich, als würde er zwischen zwei unvereinbaren Welten zerrissen. Egal, wie er sich entschied, er würde einen Fehler machen. Schließlich sah er Lea an und versuchte, ihr ein hoffnungsvolles Lächeln zu schenken.
»Oh, ich muss da jetzt mitgehen, Lea. Rainer, ich muss...«
Lea sah ihn nur an. Dann füllten sich ihre Augen mit Tränen. Jochen drehte sich langsam um und folgte Rainer aus dem Raum. Lea stand mitten im Schlafraum. Ihre Schultern bebten, während ihr die Tränen über die Wangen liefen. Sie fühlte sich elend, allein und betrogen. Der schöne Moment, diese Nähe zu Jochen, dieses Kribbeln. Rainer hatte alles zerstört. Plötzlich öffnete sich die Tür erneut, doch Lea nahm es gar nicht wahr.
Huch, bei allen Sternen!
Astrids Stimme klang besorgt, als sie den Raum betrat. Ihre Augen wanderten prüfend über Lea, die immer noch erschütternd dastand.
Was ist hier passiert? Ich habe Schreie gehört.
Lea schluchzte noch einmal tief, dann wischte sie sich über die Augen und blickte Astrid an.
Ach, Astrid, es war so schön. Es war...
Sie brach ab, senkte den Blick. Astrid legte den Kopf leicht schief.
Du sprichst in der Vergangenheit, meine Liebe.
Lea lachte bitter auf.
Ja, es ist ja auch vergangen.
Ihre Stimme wurde schärfer.
Jochen ist so ein...
Astrid hob besänftigend die Hände und machte einen Schritt auf Lea zu.
So ein Wendehals,
platzte es aus Lea heraus.
Wie ein kleines Schoßhündchen für Rainer. Das gibt's doch nicht.
Ihre Hände ballten sich zu Fäusten, ihre Wangen waren gerötet vor Wut. Astrid blieb direkt vor ihr stehen, nickte verständnisvoll.
Ich verstehe deine Emotionen, Lea.
Du verstehst mich?
Lea musterte sie misstrauisch. Astrid nickte sanft.
Natürlich. Du warst im Ritual mit Jochen und jetzt hattet ihr andere Pläne. Ihr wolltet euch vereinigen, nehme ich an.
Lea riss die Augen auf.
Wir wollten was?
Ein ungläubiges Lächeln entfuhr ihr. Astrids Wortwahl war speziell. Diese Frau hatte eine ganz eigene Sicht auf die Dinge. Astrid hob eine Braue und faltete bedeutungsvoll die Hände ineinander.
Du weißt, was ich meine, Lea.
Lea schüttelte den Kopf, noch immer leicht amüsiert.
Keine Ahnung, so weit hatte ich gar nicht gedacht. Es war einfach...
Sie suchte nach Worten.
Es war so ein schöner Moment, so vertraut, so
magisch.
Lea blinzelte. Das klang übertrieben und doch fühlte es sich richtig an.
Ja,
gab sie zu.
Magisch.
Astrid lächelte wissend.
Kindchen, das klingt nicht absurd. Ich kenne das Ritual. Ich weiß, was es auslöst. Und ich befürchte, ich bin nicht ganz unschuldig an dieser Situation.
Leas Stirn legte sich in Falten.
Was meinst du?
Astrid seufzte.
Nun, ich war bei Rüdiger in seinem Raum. Er hat da Monitore und ich habe euch gesehen. Ich habe es ihm auch gesagt.
Lea riss die Augen auf.
Wie bitte? Wir waren auf den Monitoren?
Astrid nickte.
Natürlich, alles ist auf den Monitoren zu sehen.
Wie absurd. Lea fuhr sich mit der Hand durchs Haar, schüttelte unglaublich den Kopf.
Oh, ich wusste das nicht. Also doch, irgendwie schon, aber ich wollte das wohl nicht wahrhaben.
Astrid nahm Leas Hand sanft in ihre eigene und führte sie zum Bett. Gemeinsam setzten sie sich. Lea schnaubte und blickte ins Leere.
Es ist einfach so ungerecht.
Sie presste die Lippen aufeinander.
Du hättest Rainer sehen sollen. Er ist hier rein, wie ein Orkan, hat Jochen zusammengeschrien und ihm irgendwelche absurden Vorwürfe gemacht.
Astrid runzelte die Stirn, ihr Blick wurde skeptisch.
Lea, ich bin immer wieder überrascht.
Sie schüttelte langsam den Kopf.
In meinen Ohren klingt das nicht nach einem normalen Tagesablauf in einer Kommune, aber es klingt nach...
Sie machte eine kurze Pause, dann zuckte sie die Schultern.
»Nach Rüdiger!«
Lea prustete los.
»Oh Mann, Astrid! Weißt du eigentlich, wie lustig das ist, dass du ihn Rüdiger nennst?«
Astrid blinzelte.
»Was ist daran lustig?«
»Weil er Rainer heißt.«
Astrid zuckte kaum merklich mit den Schultern. »Ach, meine Liebe, Namen sind Schall und Rauch!« Ihr Blick wurde sanfter, mit einem Hauch von Mitgefühl. »Und das kleine, verletzte Kind in diesem opulenten, erwachsenen Körper heißt nun einmal Rüdiger!« Lea lachte, diesmal herzlicher. »Astrid, ich kenne dich vielleicht seit 2 Stunden, aber ich finde dich jetzt schon großartig.« Astrid erwiderte das Lächeln. »Du hast ein gutes Herz, Lea. Lass dir das von niemandem verdunkeln.« Lea nickte, ihre Augen wurden wieder ernster. Astrid lehnte sich leicht vor. »Ich vermute, ich habe bei meinem Ritual etwas Unheil angerichtet. Wenn du möchtest, kann ich stattdessen ein paar Sprüche aus meinem menschenverschwindenden Zauberbuch lesen, anstatt immer nur mein Harmoniemantra vorzutragen.« Lea schnaubte. »Ach, Astrid, wenn du wirklich Menschen verschwinden lassen könntest, würde ich dich sofort wieder zu Rainer schicken.« Ein schiefes Grinsen huschte über ihr Gesicht, doch in ihrer Stimme lag noch immer Frustration. Sie seufzte und schüttelte dann den Kopf. Was wolltest du eigentlich von Rainer? Warum warst du in seinem Raum? Ich durfte da noch nie rein.« Astrid grinste geheimnisvoll. »Was ich von ihm wollte?« Sie zuckte die Schultern, als wäre es die belangloseste Frage der Welt. »Gar nichts. Ich hatte mich nur verlaufen. Eigentlich wollte ich zur Toilette, weil...« »Oh!« Ihre Augen weiteten sich theatralisch. »Die Toilette! Da muss ich immer noch hin!« Mit einem kleinen Hopser sprang sie auf die Füße. »Ist das in Ordnung, wenn ich dich hier kurz alleine lasse?« Lea nickte langsam. »Klar, danke, dass du da warst und für deine ehrlichen Worte.« Astrid lächelte sanft, ging zur Tür, hielt dann aber noch einmal inne. Sie drehte sich um und musterte Lea mit aufrichtiger Wärme. »Danke, dass du mir verzeihst, dass ich Rainer auf euch aufmerksam gemacht habe. Das tut mir wirklich leid.« Lea zuckte mit den Schultern. »Schon verziehen. Es war ja nicht dein Fehler. Es war Rainer. Und natürlich Jochen, dieser Wicht.« Astrid legte leicht den Kopf schief. »Lea, wenn ich dir noch etwas sagen darf, sei nicht zu hart zu Jochen. Auch er hat ein gutes Herz, aber er hat nicht deine Kraft, nicht deine Stärke.«
»Er hat nicht die Stärke, die es braucht.« Lea schnaubte.
»Na toll. Und was bringt mir das?«
»Geduld, meine Liebe!« Astrid lächelte geheimnisvoll. »Jochen wird irgendwann die gleichen Schlüsse ziehen wie du. Er wird nur länger brauchen. Aber der Weg ist immer das Ziel. Ihr seid beide schon da. Ihr habt euch erkannt. Ihr müsst es nur noch wahrhaben und euch vertrauen.«
Lea presste die Lippen aufeinander. »Das sagst du so leicht. Ich kann doch keinem vertrauen, der beim ersten Sturm weggeweht wird.«
Astrid nickte langsam. »Ein schönes Bild, aber ein Baum braucht Zeit, um Wurzeln zu schlagen. Und wenn er starke Wurzeln hat, dann kann ihn kein Orkan etwas anhaben. Hilf Jochen dabei, Wurzeln zu bilden.«
Lea schwieg. Ihr Blick war nachdenklich. Astrid trat einen Schritt näher, senkte verschwörerisch die Stimme und zwinkerte ihr zu.
»Lea, weißt du, ich habe das alles hier schon gesehen und durchlebt.«
Ihre Stimme war warm, aber bestimmt.
»Du bist hier die wichtigste Person. Auf dich kommt es an. Du bist das Licht, an dem sich alle orientieren werden. In deinem Herzen trägst du das Schicksal der Kommune.«
Lea riss überrascht die Augen auf, doch bevor sie etwas sagen konnte, war Astrid schon aus der Tür verschwunden. Lea blieb nachdenklich zurück. Ihre Wut auf Jochen hatte sich merklich verkleinert. Aber verschwunden war sie noch lange nicht. Klar wollte sie ihm helfen, aber sie konnte ihm auch nicht alles abnehmen. Er musste selbst begreifen, dass er sich nicht für immer wegducken konnte. Dann hatte sie eine Idee. Entschlossen schlich sie aus dem Schlafraum, leise wie ein Schatten, und huschte in den Gemeinschaftsraum. Ihr Blick wanderte über die Bücherregale, bis sie fand, wonach sie suchte. Wie man mit einem Narzissten umgehen sollte. Perfekt. Mit einem triumphierenden Funkeln in den Augen nahm sie das Buch und kehrte zurück zum Schlafsaal. Dort legte sie es mit einem gewissen Nachdruck auf Jochens Bett. »Hier, das könnte dir helfen«, murmelte sie mit einem Hauch von Bitterkeit in der Stimme. Dann etwas lauter: »Lies es und lerne, wie du dich gegen Rainer behaupten kannst. Dann reden wir vielleicht wieder miteinander.« Ohne auf eine Antwort zu warten, drehte sie sich um und verließ den Raum. Du warst alleine im Raum. Du hättest ganz schön lang gewartet. Währenddessen streifte Astrid mit ihrer Wünschelrute in der Hand durch die weitläufigen Flure der Kommune. Der Boden knarrte unter ihren Füßen und die Luft war erfüllt von einer eigenartigen Mischung aus Räucherstäbchen, frisch gebackenem Brot und einer Spur Feuchtigkeit, die sich tief in die Wände eingenistet hatte. Sie erreichte eine schmale, kaum beleuchtete Treppe, die in den Keller führte. Ein kalter Luftzug streifte ihre Wangen, als sie innehielt und die Rute leicht anhob. »Nun gut, meine Liebe«, murmelte sie zu dem Holzstab in ihrer Hand. »Du hast mich bisher nicht enttäuscht. Aber wenn wir wieder an einem anderen Raum enden, muss ich unser Vertrauensverhältnis ernsthaft überdenken.« Trotz ihrer Zweifel ließ sie sich leiten, Stufe für Stufe nach unten, tiefer in die Eingeweide des Gebäudes. Unten angekommen, drehte sich die Wünschelrute in ihren Händen leicht nach links, dann nach rechts, dann wieder nach links. Astrid folgte ihr mit wachsender Skepsis. »Wo willst du mich jetzt denn wieder hinführen?«, fragte sie leise. Zunächst deutete die Rute auf den Vorratsraum, doch im letzten Moment schwang sie nach links. Astrid folgte ihrem Impuls und entdeckte einen kleinen Spalt in einer Tür, durch den fahles Licht sickerte. Mit einem Hauch von Abenteuerlust stieß sie die Tür auf und fand sich auf einer improvisierten Baustelle wieder. Ihre Augen weiteten sich. Überall standen herumliegende Holzbretter, angelehnte Fliesen und halb gefüllte Farbeimer. Die Wände waren teils mit Holz vertäfelt, teils gefliest, danke Jochen, als hätte jemand mitten in der Arbeit plötzlich die Lust verloren. Ein beißender Geruch von frischer Farbe lag in der Luft. Astrid schnalzte mit der Zunge. »Das ist interessant. Hier wird also etwas verändert. Veränderung bedeutet immer auch Wachstum. Wachstum bedeutet Zukunft. Ich danke dir, meine liebe Wünschelrute, dass du mich hierhin geführt hast. Aber ehrlich gesagt«, sie verzog das Gesicht, »ich müsste mich wirklich langsam dringend erleichtern.« Die Rute zeigte weiter geradeaus, tief hinein in das Chaos des Raumes. Astrid runzelte die Stirn. »Was willst du mir sagen?«, murmelte sie. Dann dämmerte es ihr. »Ah, ich verstehe. Das hier soll ein Badezimmer werden. Ich bin nur zu früh dran.« Sie sah sich erneut um. Ihr Blick wanderte über die unfertigen Wände. »Moment, eine Holzvertäfelung? Und hier Fliesen? Das ist kein normales Badezimmer.« Neugierig trat sie näher. Auf einer umgedrehten Kiste lag eine Skizze, ihre Ränder mit Farbflecken und Kaffeeringen verziert. Astrid nahm sie vorsichtig auf, hielt sie gegen das Licht und betrachtete die krakeligen Linien. Sie drehte sich ein paar Mal im Kreis, als würde das helfen, die Zeichnung zu entschlüsseln. Sie drehte sich. Ja, okay. Dann nickte sie langsam. »Wenn das mal nicht von unserem lieben Rüdmann, Rüdiger stammt«, murmelte sie leicht. »Es sieht aus, als hätte jemand mit einem sehr verwirrten Geist anderen einen Arbeitsauftrag gegeben.« Wieder ließ sie ihren Blick über die Baustelle schweifen, dann kehrte ihr Fokus zurück auf die Skizze. Ihre Lippen bewegten sich, während sie die Linie nachfuhr.
»Ah, verstehe. Das hier soll kein gewöhnliches Badezimmer werden. Wenn ich das richtig sehe, dann wird das hier eine fernöstliche Wasch- und Reinigungsstätte.«
Ja, so könnte man es nennen. Ein Leuchten trat in ihre Augen.
Wie großartig! Eine spirituelle Reinigungsoase mitten in der Kommune! Oh, das wird wundervoll! In der Zukunft!
Ihr freudiges Strahlen trübte sich.
Aber ich brauche eine Toilette jetzt, nicht erst in ein paar Wochen!
Ein resigniertes Seufzen entwich ihr. Sie schloss für einen Moment die Augen, während der Druck auf ihre Blase immer unerträglicher wurde.
»Was nun?«
murmelte sie. Dann fiel ihr eine Lösung ein. Mit einer schnellen Bewegung griff sie in ihren Beutel und zog ihr Tarot-Deck hervor.
»Natürlich!«
Schön naheliegend. Behutsam breitete sie die Karten auf den kalten Fliesen aus.
»Karten, weißt du mir den Weg zum Badezimmer?«
flüsterte sie und wartete gespannt. Ihre Augen huschten über die gelegten Karten, dann kniff sie sie zusammen.
»Das ist seltsam!«
Auf den Karten waren ihr bis dahin unbekannte Symbole zu sehen. Eine Eierschecke und ein dampfender Sauerbraten. Ein barocker Zwinger, eine Kirche, vor der sich eine Gruppe von Frauen versammelt hatte. Und zuletzt ein vom Regen durchnässter Rasen. Astrid runzelte die Stirn.
»Bei allen Sternen, was soll das bedeuten?«
Nachdenklich berührte sie die letzte Karte mit den Fingerspitzen, ließ sie sanft über das Bild gleiten. Dann weiteten sich ihre Augen, als die Erkenntnis sie traf.
»Natürlich, fast alle Symbole deuten auf Dresden.« »Und wen kenne ich aus Dresden?«
Sie riss den Kopf hoch.
»Hilde! Hilde wird mir helfen können!«
Ein schönes Rätsel, besser als von den drei Fragezeichen, also fast. Ihre Freude wurde nur kurz getrübt, als ihr Blick wieder auf die letzte Karte fiel.
»Aber der nasse Rasen, den kann ich nicht richtig zuordnen.«
Sie schob das Rätsel erst einmal beiseite, sammelte die Karten wieder ein und steckte sie sorgfältig in ihren Beutel. Dann wandte sie sich um, die Wünschelrute fest in der Hand und folgte ihrem neuen Ziel. Oben angekommen, schwang die Wünschelrute diesmal direkt in Richtung der Küche. Ein verheißungsvolles Zeichen. Astrid folgte ihrer Führung und tatsächlich. Dort stand Hilde, frisch geduscht, mit einem zufriedenen Lächeln im Gesicht, während sie eifrig mit dem Mittagessen beschäftigt war. Astrid atmete erleichtert aus.
»Oh, Hilde, ich bin so froh, dass ich dich treffe!«
Ihre Stimme klang eindringlich.
»Bitte, zeigst du mir den Weg zu eurem Badezimmer? Ich muss wirklich dringend auf die Toilette!«
Hilde hob überrascht den Kopf und grinste amüsiert.
»Kein Problem, ich zeig dir den Weg.«
Während sie nebeneinander hergingen, konnte Astrid es nicht lassen, ihre Neugier zu stillen.
»Sag mal, Hilde, fällt dir irgendetwas zu nassem Rasen ein?«
Hilde hielt abrupt inne, drehte sich zu Astrid und legte mit einem geheimnisvollen Lächeln den Finger auf die Lippen. Ihr Blick schien voller unausgesprochener Worte. Dann schüttelte sie sanft den Kopf und ging weiter. Astrid blinzelte.
Sehr mysteriös.
Doch als sie endlich in der Tür des Badezimmers stand und sich mit einem tiefen, glücklichen Seufzer auf die Toilette sinken ließ, war ihr der nasse Rasen für den Moment herzlich egal. Rainers Büro war erfüllt von einer drückenden Stille, die nur durch das hektische Ticken einer alten Wanduhr unterbrochen wurde. Wo kommt die her? Doch diese Ruhe war trügerisch. Sie war das träge Vorbeben eines drohenden Gewitters. Dann explodierte Rainer.
»Was zum Teufel hast du dir dabei gedacht, Jochen?«
Seine Stimme grollte durch den Raum wie Donner vor einem Unwetter. Seine Stirn war gerötet, seine Augen blitzten und seine massige Gestalt wirkte noch einschüchternder als sonst. Jochen stand ihm gegenüber, der Rücken angespannt, die Hände nervös ineinander verschränkt. Er fühlte sich wie ein Schüler vor dem Direktor, dem gerade die schlimmste Standpauke seines Lebens drohte.
»Ich habe dir klipp und klar gesagt, dass du dich von Lea fernhalten sollst. Und was machst du?«
Rainer riss die Arme hoch.
»Du führst sie in den Schlafsaal und veranstaltest dort irgendwelche esoterischen Rituale.«
Jochens Herzschlag beschleunigte sich, seine Gedanken rasten.
»Rainer, das war nicht, das war Astrid. Ich wollte nur...«
»Das reicht mir nicht, Jochen.«
Rainers Faust krachte auf den Schreibtisch.
»Du bist das zweite Oberhaupt dieser Kommune. Du hast Verantwortung zu tragen. Und was machst du stattdessen? Du schläfst den halben Tag und lässt dich dann von deinen Aufgaben ablenken.«
Jochen senkte den Blick. Eine Welle aus Scham und Frustration stieg in ihm auf. Seine Finger ballten sich unbewusst zu Fäusten.
»Es tut mir leid, ich werde es besser machen.«
»Das musst du auch, verdammt nochmal!«
Rainer beugte sich nach vorn, sein Atem schwer.
»Und was mir überhaupt nicht in den Kopf geht, Jochen, warum um alles in der Welt hast du die Fliesen im japanischen Badezimmer so beschissen verlegt? Ich habe mir das angesehen. Das ist eine absolute Katastrophe!«
Jochen schluckte trocken. Seine Kehle fühlte sich wie ausgedörrt an.
»Ich werde es wieder gut machen«, murmelte er.
Rainer lachte verächtlich. Es war kein fröhliches Lachen, es war das abfällige, harte Lachen eines Mannes, der seinen eigenen Unmut an anderen ausließ.
»Das will ich auch hoffen. Und noch was, Jochen.«
Rainers Ton wurde schneidend. Ein fast beiläufiges, aber dennoch unmissverständliches Gift schlich sich in seine Stimme.
»Wegen Lea.«
Jochen spürte, wie sich ein eiskalter Knoten in seiner Magengegend zusammenzog.
»Ich müsste dann noch mal zu ihr, weil ich...«
begann er zögernd. Doch Rainer unterbrach ihn mit einem scharfen Zischen.
»Nein, Jochen, das musst du nicht. Du musst Lea vergessen, sie dir aus dem Kopf schlagen. Und dann ist gut.«
Jochen hob den Kopf.
»Aber Rainer, Lea und ich...«
»Es gibt kein Lea und ich, verdammt!«
Rainers Stimme donnerte erneut.
»Also klar, also Lea und ich gibt es, aber kein Lea und du, kein Lea und Jochen.«
Stille. Schwer und erdrückend legte sie sich auf den Raum. Dann sprach Rainer wieder, diesmal leiser, aber jedes Wort war wie ein Messer, das sich in Jochens Selbstwertgefühl schnitt.
»Sonst bist du hier raus, Jochen. Dann war's das. Kein Stellvertreter mehr, keine Privilegien. Ich kann Spalter nicht erlauben, nicht hier, nicht in meiner Kommune.«
Ein Zittern durchlief Jochens Körper. Sein Kopf war gesenkt, seine Schultern fielen leicht nach vorn.
»Ich verstehe, Rainer«, sagte er schließlich leise. »Ich werde mich von Lea fernhalten.«
Rainer nickte zufrieden.
»Gut so, Jochen. Ich sehe da Potenzial in dir.«
Seine Stimme wurde fast väterlich.
»Verspiel das nicht. Mach das nicht kaputt. Mach dich nicht unglücklich.«
So abrupt, wie er mit der Standpauke begonnen hatte, wechselte Rainer das Thema.
»Übrigens, der Jägerzaun außerhalb der Kommune muss verstärkt werden.«
Jochen blinzelte verwirrt. Hatte Rainer gerade wirklich einfach so umgeschaltet?
»Der Jägerzaun?« fragte er unsicher. »Ja, verdammt!«
Rainer lehnte sich zurück und massierte sich die Schläfen.
»Er muss dichter sein. Er muss sowohl Menschen als auch Tiere davon abhalten, hereinzukommen oder zu fliehen.
Jochens Stirn legte sich in Falten.
Aber warum? Ist etwas passiert?
Rainer schüttelte den Kopf.
Frag nicht, Jochen. Tu einfach, was ich dir sage.
Seine Stimme klang endgültig.
Das ist eine meiner Entscheidungen als Oberhaupt der Kommune.
Jochen biss sich auf die Unterlippe, aber er wagte keinen weiteren Widerspruch.
Verstanden, Rainer, sagte er schließlich.
Plötzlich fiel Jochen etwas ein. Er hatte doch diesen USB-Stick. Vielleicht konnte er damit die Situation ein wenig entschärfen.
Moment,
sagte er hastig und eilte hinaus. Er lief zum Gemeinschaftsraum, kramte in seinem Fach und zog den kleinen Stick hervor. Mit schnellen Schritten kehrte er zurück in Rainers Büro und reichte ihm das Ding.
Hier, Rainer.
Er schwang sich zu einem schwachen Lächeln.
Ein kleines Geschenk als Wiedergutmachung.
Rainer musterte den Stick skeptisch, nahm ihn dann jedoch entgegen. Wortlos steckte er ihn an seinen Computer.
Danke, Jochen,
murmelte er schließlich. Sein Ton war neutral. Kein
Was ist drauf?
Keine Neugierde, keine Anerkennung. Jochen wartete einen Moment, dann fragte er vorsichtig,
Darf ich jetzt gehen?
Rainer kniff die Augen zusammen, musterte ihn einen Moment lang und winkte dann ungeduldig ab.
Ja, von mir aus. Du hast deine Aufgaben.
Seine Stimme war wieder geschäftsmäßig.
Enttäusch mich nicht. Denk an den Zaun. Denk an das japanische Badezimmer. Glaub mir, du wirst gar keine Zeit mehr haben, um über Lea nachzudenken.
Jochen nickte, murmelte eine Zustimmung und verließ mit gesenktem Kopf den Raum. Als die Tür hinter Jochen ins Schloss fiel, seufzte Rainer schwer und schüttelte den Kopf.
»Diese verdammten Kackstudenten«,
murmelte er vor sich hin.
»Bitte?«
Langsam stand er auf, ging zu seiner Kaffeemaschine und ließ sich einen neuen, extra süßen Kaffee durchlaufen. Während er wartete, nahm er ein Stück Kandiszucker und ließ es genüsslich auf seiner Zunge zergehen. Dann ließ er sich in seinen großen, ledernen Schreibtischstuhl fallen, ja, Gamingstuhl, und nahm einen tiefen Schluck aus seiner Tasse. Mit einem zufriedenen Brummen öffnete er seinen Computer, klickte sich durch ein paar Fenster und startete einen neuen Stream. Er war schließlich der Einzige, der hier wirklich arbeitete. Schöner Schlusssatz. Ja, so sieht er das tatsächlich. Vielen Dank fürs Dabeisein und Lauschen. Mögen die Eindrücke dieser Folge noch lange in unseren Gedanken nachhallen, uns stets vor unsinnigen Überlegungen und Taten schützen und uns eine gewaltfreie Kommunikation geben, sagt man so. Ich freue mich über eure Anregungen und Vorschläge darüber, wie es in der Kommune weitergehen könnte. Schreibt diese gerne in die Kommentare. Und bis dahin, Mädel auf!
Mädel auf, ah, Mädel auf, Mädel auf, ah.